Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ich bin kein Ketzer, hat Hans Küng in einem Interview 2013 gesagt, sondern ein kritischer Reformtheologe, der allerdings im Unterschied zu vielen seiner Kritiker nicht mittelalterliche Theologie, Liturgie und Kirchenrecht als Maßstab hat, sondern das Evangelium. Ungemein anregend war er. So hat zum Beispiel Margot Kessmann, die ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, hier in unserem Programm gesagt:
Für mich war Hans Küng einerseits ein wirklich sehr liebevoller Mensch, den ich persönlich sehr mochte, und andererseits ein großer, visionärer Theologe, der schon damals, da war ich kleine Studentin, 1977 in Tübingen, seine Ideen entwickelt hat und ganz klar gesagt hat, dass die Frage der Unfehlbarkeit des Papstes, der Verkündigung, die glaubwürdig ist, ins Zentrum kommen muss, die Frage der Anerkennung der Ämter gegenseitig, gemeinsame Abendmahlsfeiern, die ganze Frage der Zulassung von Frauen zum Priesteramt, Zwangszölibat, das hat er alles damals Ende der 70er Jahre schon thematisiert.
Margot Kessmann, die ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Philipp Gessler erinnert nun an das so ereignisreiche und auch spannende Leben von Hans Küng.
Manche Menschen erleben den Höhepunkt ihres Lebens früh. Bei Hans Küng war dies der Fall. 34 Jahre jung war er, geboren 1928 in der Schweiz, als er vom Papst Johannes den 23. zum Peritus berufen wurde, zu einem der offiziellen Theologen des Zweiten Vatikanischen Konzils. In jenen Jahren, 1962 bis 65, öffnete sich die römisch-katholische Kirche, deren Priester Küng war, der Welt. Der Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils und das Charisma des Reformpapstes Johannes den 23. faszinierte Küng sein Leben lang.
Er nahm eben die Probleme auf, wie sie waren in der damaligen Kirche. Er öffnete die Fenster, um also frische Luft in die Kirche zu lassen. Das war ein Wort, das bei ihm berühmt wurde.
Dem Geist des Konzils blieb Küng sein Leben lang verbunden, anders als viele andere in der Kirche, auch in deren höchsten Rängen. Viele Jahre wirkte Küng als Theologieprofessor in Tübingen, einige Zeit zusammen mit Josef Ratzinger. Der spätere Papst Benedikt XVI. War zeitlebens eine Art Konkurrent für Küng, beide eine kirchenpolitische Strömung repräsentierend. Küng auf der Reform, Ratzinger auf der bewahrend beharrenden Seite. Küng veröffentlichte vor allem in den 60er und 70er Jahren mehrere Bücher, die Teile der katholischen Theologie einer Kritik unterzogen. Dazu gehörte die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes, eine Vollmacht, mit der der Pontifex Maximus seit dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 ausgestattet ist. Weil Küng das Unfehlbarkeitsdogma in Frage stellte, traf ihn 1979 der Bannstrahl des Vatikans, der Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis. Es war der Tiefpunkt seiner Karriere und seines Lebens.
Weil ich gar nicht wusste, ob es überhaupt hier weitergeht in Tübingen, ob ich meinen Lehrstuhl behalten kann, ob ich noch Schüler haben kann und ich mein ganzes Lebenswerk gefährdet sah. Es war eine schwierige Zeit und ich war physisch auch erschöpft, aber es ist mir wohl bekommen. Ich habe seither eine ganz neue Freiheit, seitdem die Probleme gelöst sind.
Die Lösung des Problems bestand darin, dass Küng einen maßgeschneiderten, von der Kirche und der Fakultät unabhängigen Lehrstuhl erhielt, nämlich für ökumenische Theologie. Außerdem wurde er Direktor des Instituts für ökumenische Forschung der Universität Tübingen. Diese neue Freiheit nutzte Küng, um seine vielleicht wichtigste Idee voranzubringen, das Projekt Weltethos, so auch der Titel eines seiner unzähligen Bücher. Die Grundthese des Projekts: ohne einen Frieden der Religion untereinander kann es auch keinen Weltfrieden geben. Deshalb bemühte sich Küng sein ganzes Leben lang, gemeinsame ethische Standards der Weltreligion zu fördern. Er war Initiator der Stiftung Weltethos, die dieses Projekt zu verbreiten suchte. Von 1995 bis 2013 war der gebürtige Schweizer Präsident der Stiftung. Stolz verkündete Küng, zu dessen Persönlichkeitsmerkmalen auch eine gewisse Eitelkeit gehörte:
Wenn Sie denken, was allein die Stiftung hier eingeladen hat, dann vertreten als Weltethos Redner Kofi Annan, Tony Blair, Mary Robinson, Horst Köhler. Also das zeigt schon, dass wir doch viel wirken konnten, was eigentlich nur so eine kleine Gruppe wirken konnte, die frei ist, wo man nicht lange Prozeduren braucht, um etwas zu entscheiden.
In der Bundesrepublik Deutschland war Küng einer der wichtigsten christlichen Intellektuellen des Landes, in den theologischen Kreisen trotz des Entzugs der kirchlichen Lehrerlaubnis immer ein Star und in Tübingen ein kleiner König. Küng liebte seine Kirche, er litt an ihr und sah sich in der Rolle des Chefkritikers. 2009 kritisierte er Papst Benedikt XVI., als der die Exkommunikation von Bischöfen der erzkonservativen Pius-Priesterbruderschaft aufhob, ohne darauf zu achten, dass vor allem einer von ihnen ein ausgewiesener Holocaust-Leugner und Antisemit war.
Ich finde, Papst Benedikt bei allen seinen guten Intentionen hat doch einen großen Fehler gemacht, Bischöfe wieder in die Kirchengemeinschaft aufzunehmen, die gegen das Zweite Vatikanum eingestellt sind. Alle diese Bischöfe, das war vorher schon bekannt, sind antisemitisch, aber sie sind auch antimuslimisch. Sie sind gegen die moderne säkulare Welt, gegen die erneuerte Liturgie. Also jetzt sitzt er in der Tinte.
Überhaupt Josef Ratzinger. Mit seinem früheren Professorenkollegen verband Küng eine innerkirchliche intellektuelle Konkurrenz.
Der Papst möchte im Grunde das Rad zurückdrehen, möchte die alte Liturgie wieder haben. Also das alles funktioniert doch nicht. Er lebt irgendwo in einer abgeschirmten Welt und sieht nicht mehr, wie es draußen aussieht.
Der Nachfolger von Benedikt XVI., Papst Franziskus, war eher nach Küngs Geschmack. Mit ihm hält er sich sein Pessimismus bezüglich der Zukunft der katholischen Kirche wieder auf. Eher düster sah Küng dagegen seine eigenen letzten Jahre, vor allem als bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde. Er hatte erlebt, wie sein Bruder Georg Mitte der 50er Jahre langsam und qualvoll an einem Gehirntumor starb. Küng musste ebenso mit ansehen, wie sein kongenialer Freund, der Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens, fast 10 Jahre lang an Demenz litt, ehe er 2013 starb. Nicht zuletzt diese Erfahrungen führten dazu, dass sich Küng, obwohl weiterhin katholischer Priester, für passive, notfalls sogar aktive Sterbehilfe aussprach. Auch für sich selbst schloss er diesen Weg nicht aus, eine sehr umstrittene Position. Im Jahr 2013 gab er dafür diese Begründung.
Und ich meine einfach, ich habe jetzt alles erlebt, was ich erleben konnte. Ich habe 35 Jahre hinter mir und ich habe ein reiches, zum Teil sehr spannendes Leben erlebt, auch mit vielen Kämpfen. Und ich bin nicht jedenfalls jetzt bereit, noch sozusagen in eine Periode einzutreten, wo ich eben nur noch, wie ich immer formuliere, der Schatten meiner selber bin. Ich möchte so sterben, wie ich es selber mir vorstelle.
Der Tod hatte für Küng in seinen letzten Jahren keinen großen Schrecken mehr, denn er sah ihn voller Frömmigkeit als Übergang in eine andere Wirklichkeit hin zu Gott.
Ich gehe ja nicht in ein Nichts nach meiner Auffassung, nach meiner Glaubensüberzeugung. Ich sterbe in eine letzte Wirklichkeit jenseits von Raum und Zeit ein, wo die menschliche Vernunft nach Immanuel Kant nicht mehr kompetent ist, weder Ja sagen kann noch Nein. Ich sterbe also in Gott hinein, deutlich gesagt. Und das ist ein Akt des Vertrauens, das ist ein Akt, den man nicht beweisen kann, ab mathematisch, naturwissenschaftlich, der aber viele gute Gründe hat, warum man das annehmen kann.